der RT-Deutsch Newsletter, vorgestellt von Chefredakteur Ivan Rodionow.
Liebe Leser, die Liebe in Zeiten der Cholera, wie sie Gabriel Garcia Marquez feinfühlig und wuchtvoll zugleich beschrieb, würde in ihrer heutigen Neuaufführung die Ratlosigkeit in Zeiten der Corona heißen. Die Schulen schließen, die Bundesliga spielt, wenn überhaupt, vor leeren Zuschauerrängen, Konzerte gibt es nur als Livestream im Netz. Die Zuständigen sind dabei meistens auf sich gestellt. Es gibt keine einheitliche Linie. Eine klare Führung ist nicht erkennbar. Deutschland ist eben nicht China. Dort, in der Stadt Wuhan, Provinz Hubei, wurde in dieser Woche das letzte provisorische Notlazarett geschlossen und die knapp 50 Corona-Patienten als geheilt nach Hause entlassen. Ende Dezember brach in Wuhan das Coronavirus erstmals aus, so der allgemeine Kenntnisstand. Doch zwei Monate zuvor spielte eine Expertengruppe der Johns Hopkins University in New York eine Pandemiesimulation durch. Unter dem Codenamen Event 201 wurde ein Fall von CAPS antizipiert, Coronavirus Associated Pulmonary Syndrome, zu Deutsch die mit dem Coronavirus verbundene Lungenerkrankung. Das Ergebnis: 65 Millionen Todesopfer weltweit innerhalb von 18 Monaten. Als das Coronavirus real ausbrach, schoben die Autoren des CAPS-Modells eine Erklärung nach, dass es sich dabei um ein rein fiktives Virus gehandelt habe. Dieses sei mit dem echten in seiner Auswirkung nicht vergleichbar. Die gute Nachricht: das reale Virus ist weniger tödlich. Die schlechte: es verbreitet sich viel rasanter als im Modell. Und, wie die chinesischen Virologen herausgefunden haben, es mutiert. 60-70% der Deutschen könnten sich mit Corona infizieren, sagte die Kanzlerin am Mittwoch auf der Bundespressekonferenz, solange kein Impfstoff und keine Therapie vorhanden sind. Vielmehr als, Zitat, Solidarität, Vernunft und Herz füreinander kann Angela Merkel der Epidemie nicht entgegensetzen. Es gelte jetzt, Zeit zu gewinnen. Inzwischen wurde der 7. Todesfall in Deutschland bekannt. Das Virus macht sogar vor Kriegsvorbereitung nicht Halt. Das Mammutmanöver vor der russischen Grenze Defender Europe 2020 mit knapp 40.000 NATO-Soldaten, doppelt so viel wie in Afghanistan, und Kosten in Höhe von 2,5 Milliarden Euro wurde auf Pause gesetzt, Corona-bedingt. Vermutlich haben die NATO-Strategen verlässliche Angaben, dass der Russe vorerst doch nicht zuschlägt. Wie die griechischen Behörden an der Grenze zur Türkei gegen Migranten vorgehen, erinnert den türkischen Präsidenten Erdogan an die Verbrechen der Nazis. Es würden Menschen getötet im Namen des Westens, wie einst in den Todeslagern, so Erdogan. Dabei forderte er dringend Unterstützung von der NATO in Syrien, speziell in Sachen Luftabwehr und Aufklärung. Die Türkei verteidige ja die südöstliche Grenze der Allianz. Auch die EU soll sich um die Flüchtlingsmassen kümmern, die vor ihrer Grenze anschwellen. Afghanen, Algerier, Tunesier, Pakistaner, Bengalen, Iraker, Iraner, Palästinenser und nur wenige Syrer, die schon lange in der Türkei leben. Diese Menschen stürmen heute die Grenzen der EU, nach den Erkenntnissen des deutschen Innenministeriums. Sie würden dazu von der Türkei motiviert oder gar gezwungen, so der Staatssekretär Stefan Mayer. Drahtschneider würden unter den Flüchtlingen auf der türkischen Seite ausgeteilt, um den Grenzzaun zu überwinden. Eine Verbindung zu der Eskalation in Idlib, wie sie Ankara herstellt und einige deutsche Politiker unkritisch aufgreifen, ist eine reine Chimäre, ein geopolitisches Machtspiel, das auf dem Rücken der Flüchtlinge ausgetragen wird. 5,5 Jahre nach dem Abschuss der malaysischen Passagiermaschine MH17 über der Ostukraine begann in Amsterdam der offizielle Strafprozess. 3 russische und ein ukrainischer Bürger werden angeklagt. Russland wird vorgeworfen, bei den Ermittlungen nicht kooperiert zu haben. Der Vorwurf ist seltsam. Bedenkt man, wie mit dem Beweismaterial umgegangen wurde, das Moskau zur Verfügung gestellt hat. Von den Radar-Rohdaten der russischen Luftraumüberwachung bis hin zu den Originalunterlagen über Herkunft und Stationierung der vorgefundenen Rakete. Sie wurden schlichtweg nicht berücksichtigt. Ebenso vergessen wurden von den Ermittlern die als Naliwajtschenko-Tonbänder bekannte Mitschnitte des ukrainischen Geheimdienstes, die zuerst den Abschuss der Rebellenformation Tschernuchino zuschrieben, was sich später als freie Erfindung erwies. Die Anklage baut weitgehend auf Indizien wie Social-Media-Postings und hochfragwürdigen Telefonatmitschnitten des Geheimdienstes SBU. Diese wurden von den malaysischen Tonforensikern einer Analyse unterzogen. Das Ergebnis: die Dateien seien aus Fragmenten unterschiedlicher Datierung zusammengestückelt, bearbeitet und manipuliert worden.